Kitzer-Podcast, hallo.
Hallo, hier ist Dr. Bernd Ziewitz.
Hallo Dr. Ziewitz, wie können wir Ihnen helfen?
Nun, ich habe Ihnen etwas ganz, ganz Wichtiges mitzuteilen.
Dann schießen Sie mal los.
Religiosität schützt vor Extremismus.
Aber wer ist denn dann im IS? Ich dachte, das wären alles Muslime.
Im Grunde werden hauptsächlich nicht religiöse Männer der IS-Propaganda verfallen. Religiöse Muslime hingegen würden die IS-Propaganda schnell als unislamisch entlarven.
Och.
Das klang jetzt aber schon fast lustvoll.
Das ist nicht dein Text.
Herzlich willkommen zu Ketzer 2.0, dem 50. Podcast für gottlose Gedanken zum Leben. Heute begrüßen wir Christian.
Hallo.
Und Nico.
Hallo. Unsere Themen heute: Besprechung des Anrufs, neuer Podcast, Professor Harald Lesch findet Gott nicht und dann eine Buchbesprechung von Ulrich Warnke, Quantenphilosophie und Interwelt. Und Buchvorstellung Gott, the most unpleasant character in all fiction von Dan Barker. Und von Philipp noch etwas über den RKK-Tag, römisch-katholischen Tag. Oder wofür steht das?
Ja, der Katholikentag.
Ja, dann also jetzt erstmal Besprechung des Anrufs.
Ja, der Herr Dr. Bernd Ziewitz ist in der Johannes-Gutenberg-Universität zu Mainz. Arbeitet er als an einem Forschungsprojekt, also er ist am Institut für Ethnologie und Afrika-Studien und er beschäftigt sich dort mit der Medienpropaganda vom Islamischen Staat, untersucht den und hat einen sehr kritischen Umgang, insbesondere, ich vermute mal, er ist auch kritisch gegenüber dem Islamischen Staat eingestellt, das unterstelle ich ihn mal, zu seinen Gunsten, aber insbesondere beschäftigt ihn der falsche Umgang der Medien mit dem Islamischen Staat, die den Islamischen Staat offensichtlich wohl als völlig falsch charakterisieren. Denn sie fallen auf die Propaganda des Islamischen Staates rein, der den Islamischen Staat als islamisch darstellt. Also das ist ja schon im Namen drin. Das ist anscheinend ein Trick, sagt er, des Islamischen Staates, dass der Islamische ist. In Wirklichkeit ist das ein Franchise-Unternehmen, sowas wie McDonald's oder Starbucks, wo man halt sich irgendwie so ein Logo runterlädt und dann einfach unter dem Logo dann Werbung macht. Da braucht man keine Bücher vorlesen, muss sich damit beschäftigen und dann kann man einfach vor sich hin morden und vergewaltigen und so weiter. Und aber echte Muslime sehen sofort, das ist nicht der wahre Kaffee. Das ist nur Starbucks. Also, die sehen dann, okay, die lassen sich da nicht einfangen. Das ist sozusagen ich vermute mal, das ist seine These. Ich meine, man sollte ja immer die These des anderen so genau wie möglich darstellen. Und insofern kommt er zum Schluss, dass religiöse Menschen eben IS-Propaganda als unislamisch entlarven. Und mein Einwand ist da, dass es irgendwie nicht ganz stimmen kann, weil ich kenne keinen einzigen Atheisten beim Islamischen Staat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man einen Tag überleben würde beim Islamischen Staat, wenn man nicht alle Gebete durchführt und nicht alles bis auf den Millimeter verfolgen würde, was zum Islam gehört. Und da sehe ich eine kognitive Dissonanz zwischen dem, was ich mir als Kämpfer beim Islamischen Staat vorstellen würde. Wenn ich jetzt anheuern würde beim Islamischen Staat und sage, hallo, ich übernehme das Franchise gut, ich war oder bin Atheist, aber das seid ihr doch auch alle. Was meint ihr?
Ja, das sehe ich ganz genauso. Und ich habe jetzt nochmal hier einen alten Blog-Eintrag von einem Exil-Iraner, der auch Atheist ist, rausgekramt. Der Name ist, glaube ich, gar nicht bekannt. Loose Muslims versus Moderate Muslims. Ist ein bisschen älter, von 2014. Kaveh Musavi heißt er. Da geht er nochmal ganz genau darauf ein. Da geht es allerdings hauptsächlich um Religionspolizei im Iran. Der entscheidende Punkt dabei ist, es spielt überhaupt keine Rolle, wie devot oder nicht devot Muslime sind, weil das ist sozusagen völlig orthogonal dazu, ob das jetzt, ob die jetzt radikale Islamisten sind oder nicht. Also er beschreibt da zum Beispiel, dass die Mitglieder der Religionspolizei dann mit denselben Karten spielen, die sie konfisziert haben, und den Alkohol trinken, den sie halt konfisziert haben. Das ist aber halt egal, weil man kann devoter Moslem sein und nicht radikal sein im Sinne von politischem Islam oder Dschihadismus, und man kann natürlich ein sehr schlechter Moslem sein und nicht beten und gleichzeitig halt trotzdem Dschihadist sein. Und das ist ja gerade der Punkt, dass das sozusagen die Abkürzung ist, um ins Paradies zu kommen. Also allein die Aussage, das sind keine richtigen Muslime, weil die sich nicht gut mit dem Islam auskennen oder weil die nicht devot sind, oder wie bei dem Orlando-Attentäter, ja, der hat ja auch Alkohol getrunken, oder der hatte, der war ja vorher schon in dem schwulen Club oder so, das ist alles Unfug. Also was, wenn die Leute selbst sagen, ich mache das im Namen des IS, weil das im Koran steht, und dann zumindest die Koranverse zitieren können, also wie könnte man die Aussage falsifizieren, dass das nichts mit dem Islam zu tun hat? Das ist einfach schwachsinnig.
Und das hat auch noch Nebenwirkungen. Also die eine Nebenwirkung ist ja, es gibt ja jede Menge Ex-Islame, die Atheisten, die dort also einen sehr, sehr schweren Stand haben in diesen Gesellschaften, die mit ihrem Leben bedroht werden, in Bangladesch zerhackt werden und so weiter. Und die werden ja dadurch auch diffamiert, weil jemand zu sagen, dass jemand nicht religiös ist und zum IS gehört, das ist insofern diametral im Gegensatz, das ist die Opfergruppe von diesen Radikalisten, Extremisten. Und die Nicht-Religiösen, die haben darunter zu leiden. Leute, die nicht Ramadan machen wollen. Leute, die nicht beten wollen.
Ja, ganz genau, da gab es doch dieses Attentat auf so einen Musikclub in der Türkei. Und ich glaube nicht, dass das so sehr Islamisten waren. Ich glaube, das waren eher so das waren nicht so Rauschebärte, das waren eher so Nationalisten. Und Erdogan hat dann hinterher gesagt, das wäre beides gleich schlimm. Mhm. Also auf jeden Fall hat er so ein Mob mit Flaschen und Stöcken da friedliche Musikhörer angegriffen, weil die halt nicht hinreichend devot im Ramadan halt gefastet haben, sondern eben stattdessen Heavy-Metal-Musik gehört haben.
Ja. Es ist ja schon von den Zahlen her ziemlich verrückt. Also ich habe mal geguckt jetzt. Die CIA schätzt, dass der IS zwischen 19.000 und 25.000 Kämpfer hat. Das russische Militär denkt an maximal 70.000. Und die kurdischen Peschmerga denken an mindestens 200.000 Kämpfer, die der IS haben sollte. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass all diese Leute dann eher nicht religiös sein sollten, also ich meine, das wäre ja schon eine Riesenzahl angesichts der dortigen Verhältnisse bezüglich der Religionszugehörigkeit.
Ich möchte noch was anderes sagen zur Religiosität. Da gibt es ja noch ein Land, was verblüffenderweise ziemlich genau ähnliche Strafen implementiert wie der IS, was Trinken und Homosexualität und Fremdgehen und Hexerei und sowas angeht. Das ist Saudi-Arabien. Und da gibt es so ein Internet-Meme, wo das halt aufgestellt wird. Links Islamischer Staat, rechts Saudi-Arabien. Das tut sich nicht viel. Also im Prinzip Saudi-Arabien ist Islamischer Staat, der es geschafft hat. Und was sagt Saudi-Arabien zu Terrorismus? Die haben den Atheismus als Terrorismus definiert. Also mit anderen Worten, als Atheist muss man in Saudi-Arabien nicht nur damit rechnen, wegen Abfall vom Glauben mit dem Tode bestraft zu werden oder mit Tausenden von Peitschenhieben wie Raif Badawi, sondern da kommt jetzt auch noch eine Terrorismusklage hinzu. Also in gewisser Weise schieben die Ideologie des IS, die ja auf Salafismus beruht und eigentlich sehr große Ähnlichkeiten mit allem hat, was in Saudi-Arabien praktiziert wird, und kein saudi-arabischer Kleriker würde leugnen, dass das was mit Islam zu tun hat, das wird sozusagen den Atheisten dann auch noch in die Schuhe geschoben. Und diese absurde Perversion, also ich meine, wenn ich sage, X hat mit Y etwas zu tun oder ist Ursache für Y, also wir wissen natürlich, dass das multikausal ist, ne? Also noch nicht einmal jeder radikale Islamist wird sofort zum Dschihadisten werden, und es ist unplausibler, dass jetzt jemand Dschihadist wird, der jetzt mitten in der Familie steht und so. Wobei die Attentäter des 11. September hatten ja eine gute Ausbildung, das waren ja Ingenieure und Co. Aber wie dem auch sein mag. Aber wenn wir jetzt den Faktor Islam einfach komplett wegnehmen, was soll mir denn dann bitteschön die Propaganda des Islamischen Staates sagen? Da lese ich, was weiß ich, Gott ist groß? Nee, das ist falsch. Offensichtlich steht da Unfug. Also, das funktioniert einfach nicht.
Also ich möchte hier an der Stelle noch ein paar Kommentare vorlesen von unseren Mithörern hier. Also AMB schreibt hier gerade, Saudi-Arabien hat nichts mit dem Islam zu tun. Ja, also eher sarkastisch. Skadi, die schreibt, wer meint, Religion mit Gewalt bekämpfen zu können, glaubt auch, dass man mit Benzin Feuer löschen kann. das vorne kann ich nicht lesen, das ist irgendwie völlig zerhackt. Von AMB schreibt auch vorher noch, die Entstehungsgeschichten des IS widerlegt die These von Herrn Dr. Ziewitz. Und jetzt du, ich hab dich unterbrochen, Philipp.
Na, das Absurdeste von all diesen Argumenten ist ja, dass, also ich habe das ja auch schon häufiger gehört, dass diese Leute ja eigentlich gar nicht dem Islam angehören, sondern einfach nur auch nach Macht streben und auch dieses, dass diese Leute dann angeblich nicht religiös sind, dann eher, wenn man bereit ist für zu sterben, für seine Religion, beziehungsweise angeblich ja überhaupt gar nicht religiös ist, dann macht das doch überhaupt gar keinen Sinn mehr, weil man eben nicht ins Paradies kommt und dort seine 72 jungen Frauen bekommt. Das ist ja eigentlich der größte Unsinn überhaupt, weil man halt die unterstellten Motive existieren dann ja gar nicht mehr.
Ich sehe da vor allem eine ganz große Gefahr. Das, und das ist ja so eine Kampagne, die dauernd passiert, dass man sagt, versucht den Islamischen Staat oder diesen Taliban oder diese ganzen radikalen extremistischen muslimischen Organisationen, da gibt's ja noch mehr, Hezbollah etc., dann zu sagen, okay, ihr habt nichts damit zu tun. Aber was man damit macht, ist etwas ganz Gefährliches, denn man signalisiert den Anhängern, dass man sie falsch charakterisiert. Denn wenn sie wirklich überzeugte Muslime sind, und das der Grund ist, warum sie das alles machen. Und sie kriegen dann von den Medien, von der westlichen Presse etc. immer wieder zu hören, ihr seid das gar nicht. Ihr seid was ganz anderes. Dann wird für die klar, dass dort offensichtlich lügen. Dass sie über ihre Sachen falsch charakterisiert werden. Dass sie wissentlich die Unwahrheit sagen. Und damit wird alles andere, was sie auch noch berichten, zur Lügenpresse. Wird also als falsch, offensichtlich falsch. Wenn sie noch nicht mehr bei uns sozusagen unsere Motive in der Lage sind, richtig wiederzugeben und uns richtig zu charakterisieren und uns Gerechtigkeit im Sinne von, dass wir wenigstens versuchen, für eine Sache zu sterben, die für die wir auch hinterher stehen, darzustellen, dann muss alles andere, was sie auch berichten, auch falsch sein und kann nicht vertraut werden. Und wenn jetzt jemand diesen Schritt macht und zum Islamischen Staat geht oder zum Kämpfer wird und sagt, hier, ich glaube den, und dann sagt der Imam, sagt ihm der Mullah oder wie die alle heißen, pass mal auf, diesen Medien kannst du nicht trauen. Und kann er sagen, hier, schau her, unsere Organisation wird dargestellt als unislamisch. Und wir sind, schau her, wir versuchen, den Koran wortgetreu zu interpretieren. Und die sagen, wir sind unislamisch. Also, weißt du, die lügen an. Die lügen euch an, denen kannst du nicht trauen. Und wenn dann sozusagen die Moderaten kommen und sagen, ja, das ist kein der wahre Islam und so weiter, aber die versuchen, den wahren Islam zu leben, dann werden die weiter reingetrieben, anstatt denen zu sagen, okay, wir erkennen euch, wir stehen euch das zu, dass ihr versucht, den Islam darzustellen. Jetzt passt mal auf, aber wir können ihn vielleicht auch noch moderat interpretieren. Oder ist das denn wirklich im Sinne von Mohammed, das so und so zu machen? Kann man das nicht im Sinne von Mohammed anders machen? Dass man wenigstens moderat, also die Ayan Hirsi hat ja versucht, quasi den moderaten Islam da zu propagieren, sozusagen den Friedfertigen. Aber dass die absolut sofort abzusagen, ihr seid keine Muslime, das sorgt einfach nur dafür, dass wir diese Bewegung stärken. Das wird sie nicht schwächen, im Gegenteil, es wird sie stärken, es wird sie bestärken, so lange weiterzumachen, bis alle sagen, okay, ihr seid Muslime, ihr glauben euch das.
Und bis dahin werden dann weiter die Atheisten diffamiert. Oh, die sind so gottlos.
Ja, wir sind einfach so Opfer, so en passant werden wir da einfach mit in den Topfer geworfen.
Kollateralschaden.
Wir werden als Schimpfwort verwendet.
Ja.
Also man könnte das so zusammenfassen, der Koran ist keineswegs toll, weil man ihn moderat interpretieren kann, sondern er ist blöd, weil man ihn fundamentalistisch interpretieren kann. Und er ist noch blöder, weil sich eigentlich die fundamentalistische Interpretation aufdrängt. Denn offensichtlich geht es relativ schnell und einfach, den einfach wörtlich zu nehmen. Und dann kommt halt im Extremfall der Islamische Staat heraus. Aber wenn so Leute wie die Theologen, wie zum Beispiel der Kochide, dann da viele Jahre damit verbringen, geistige Gymnastik so zu betreiben, dass man das irgendwie umbiegt, das funktioniert nicht. Du kannst den einfacheren Gläubigen nichts zumuten, jetzt, was weiß ich, 5 bis 10 Jahre lang Theologie zu studieren, um dann die Möglichkeit haben, diese geistige Gymnastik zu machen. Und das andere ist, ich habe da einen Text von Ufuk Özbe gelesen, das ist ein türkischer Atheist, der das halt scharf angreift. Also der Kochide zum Beispiel, der ist irgendwann mal auf den Trichter gekommen, dass man das Islamsein selbst viel allgemeiner formulieren muss, dass halt auch die Nicht-Muslime in den Himmel kommen und so. Und das wäre ja sonst zu grausam. Und davon ist er irgendwie wieder abgerückt, weil das halt völliger Schwachsinn ist. Wenn es etwas gibt, was bei dem Koran halt eindeutig ist, dann ist das halt das Höllenbild. Also als Nicht-Moslem kommst du definitiv in die Hölle. Und diese geistige Verrenkung in Kombination mit, also das einfach Interpretierte, das wörtlich Genommene muss auf jeden Fall falsch sein, weil das nicht elaboriert ist. Das ist schon ein Fehlschluss. Hätte Mohammed das so, oder wäre das Mohammed so offenbart geworden, der hätte sich denken können, dass die Mehrheit der zukünftigen Gläubigen eben die sogenannten einfachen Gläubigen sind, die das eben doch wörtlich nehmen. Das wird dann eben von den Theologen immer verschwiegen. Das ist bei der Bibel so, aber das ist beim Koran nochmal extra so. Und ich sehe da halt auch die Gefahr drin, dass dann, ja, wie du Christian gesagt hast, im Prinzip die westlichen Akademiker, die freuen sich dann, oh, hier, guck mal, hier haben wir so ein paar moderate Islame, die schreiben doch so nette Sachen und sind so tolerant. Und die Konservativeren, da muss man noch nicht mal Fundamentalist zu sein, die sagen dann, was wollt ihr eigentlich? Das sind Kurfa. Das ist eine genauso blödsinnige Islaminterpretation wie sagen wir mal, das, was der IS predigt. Wir glauben euch das einfach nicht. Na, also Fakt ist einfach, durchschnittliche Muslime nehmen den Koran wörtlich, im Gegensatz zu den Christen.
Da gab es auch mal dieses, so ein Imam vor so einer riesigen Gruppe von Leuten steht und sich so als Fundamentalisten einschätzen würden und alle sagen auch nein und dann zählt er die ganzen Sachen auf, die für uns persönlicher alles Symptome dieses Extremismus sind, also wie zum Beispiel mit Homosexuellen zu verfahren ist und mit Frauen, die dann oder überhaupt mit Menschen, die Ehebruch begangen haben und die nicken das natürlich alles ab, sehen sich aber selbst, wie sie auch, wie dieser Imam dann eben genau nochmal ausführt, nicht als Extremisten an. Wir sind doch ganz normal.
Also das war, glaube ich, in Schweden, dieses genau. Video, habe ich auch gesehen.
Das war in Schweden? In Schweden?
Ja, in Schweden.
Ach du Scheiße.
ich habe hier möchte noch mal von einem Online-Kommentar was vorlesen. Mofri hat geschrieben, also Skydaddy schreibt zuerst, Skydaddy, wer meint, der IS sei nicht religiös, der kann dann auch keine positiven Dinge der Religion zu schreiben. Mofri schreibt, solche Äußerungen richten die sich doch eher an die hier lebenden Muslime, gemäßigten Muslime, damit die sich nicht angegriffen fühlen.
Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich eingehen möchte. Diese ganze Immunisierung, das ist ja letztendlich ein großes, da hast du wieder unser Schimpfwort, ihr immunisiert euch. Das ist letztendlich ein langes, keines echte Schotten oder keine echte Schotten-Argument. Und das verhindert natürlich legitime Islamkritik. Na, ansonsten könnte ich ja jetzt hergehen und sagen, pass mal auf, hier im Koran, das hier ist scheiße. Also ich halte es ehrlich gesagt auch intellektuell für unredlich, jetzt da zu sagen, okay, das muss jetzt metaphorisch interpretiert werden. Aber trotzdem, da bin ich sehr pessimistisch, dass da jetzt irgendwie sich eine Reformbewegung bildet, die einigermaßen intellektuell redlich ist. Aber wie dem auch sein mag, damit schützen die sich vor Islamkritik.
Ich meine, das ist so, ich denke mal, in Deutschland ist diese Trend, Religion nicht zu kritisieren, ist für mich ein Ergebnis des 30-jährigen Krieges. Denn vor dem 30-jährigen Krieg gab es eine extreme offene Auseinandersetzung über Religion, und zwar war das hier Protestantismus gegen Katholizismus. Und das hat zu einem wirklich verheerenden Krieg geführt, der letztendlich dann zu einem Waffenstillstand geführt hat, der dann auch sozusagen zu 200 Jahren oder 300 Jahren Sprachlosigkeit in Sachen Religionskritik geführt hat. Das heißt, es wurde nicht über Positionen geredet, das wurde nicht diskutiert in der Öffentlichkeit. Das wurde aus den Zeitungen, aus den Diskussionsstuben verbannt. Ja, bis ins 20. Jahrhundert hat man nicht gesagt, hier, zack, redet darüber nicht. Ne? Du weißt doch, dass der dass der Schwager ein, dass der ein Protestant ist, ne? Also wir sind katholisch, ne? Und jetzt redet er nicht drüber. Das gibt nur, Streit. Das ist jetzt anders. Jetzt reden wir, und das ist vielleicht das Ergebnis von diesem Anschlag, 11. September, dass wir sagen, okay, wir müssen das thematisieren. Wir müssen damit offen reden. Und ich habe eigentlich davor auch schon offen geredet. Aber es war halt wirklich, man war ein Paria, wenn man über Religion geredet hat. Und man soll das nicht machen, weil es eben gilt, diesen Burgfrieden zu halten, weil Deutschland ein zerrissenes Land war zwischen Protestantismus und Katholizismus. Und dann kam natürlich noch der Kommunismus dazu. Das war noch sozusagen noch die dritte Variante, die ja jetzt mittlerweile dem Atheismus gerne zugeschlagen wird. Ich meine, gut, die Kommunisten waren Atheisten und sind Atheisten, also nicht mehr sind, weil die Linke hat jetzt auch schon wieder ihre ganzen christlichen Unterwanderer. Aber das war der andere Grund, nicht über Politik zu reden, ne? Weil Politik bringt auch so viele Leute um. Und jetzt ist es halt so, diese mangelnde Auseinandersetzung mit dem Islam, inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Islam, hat wieder irgendwas damit zu tun mit Konfliktvermeidung, indem man sagt, okay, wir reden jetzt erstmal nicht drüber, weil wir damit fürchten, dass das zu blutigen Auseinandersetzungen führt. Nicht vielleicht bewusst fürchten, aber wir ahnen das, dass das gefährlich ist, darüber zu reden. Also gilt es, entdeckt drauf zu haben. Und wer sind diese Leute, die immer, es gibt so einen Spruch, über eine Sache wächst so lang Gras, bis ein Kamel kommt und es wegfrisst. Wer ist das Kamel? Das sind wir Atheisten. Wir Atheisten möchten gerne über Religion reden. Wir Atheisten möchten uns gerne damit beschäftigen, weil wir meinen, dass da grundsätzliche Fehler gemacht werden. Und jetzt, wer ist schuld daran? Es sind wir. Wir sind die Schuldigen, weil natürlich Religion ist gut und so weiter. Und wer ist noch schuld? Die religiösen Extremisten. Also müssen die, weil die wollen auch über Religion reden. Egal, welche religiösen Extremisten sind. Also, diese Gruppen sind offensichtlich dieselben Unruhestifter. Aggressiv, feindselig, immer nur am Ärger machen. Und wenn jetzt alle so wischiwaschi wären und einfach nur vor sich hinleben würden und die Klappe halten würden, dann wäre alles friedlich und die Welt wäre in Ordnung. Das ist so die Denke.
Ja, von, ja. Ne? So, ich habe jetzt mal hier eine Studie gegoogelt von Pure Research. Und da geht es um die Zustimmung zu dem Islamischen Staat in verschiedenen muslimischen Ländern. Und das dümpelt alles so zwischen 3% und 14%. Nigeria 14% Zustimmung. Und was mir da zum Beispiel auffällt, in der Türkei sind 73% unfavorable, also nicht zustimmend. 8% sind zustimmend und 9% don't know. Und dann denke ich mir, die Türkei ist zumindest auf dem Papier ein laizistisches Land. Das ist das modernste islamische Land immer noch, obwohl Erdogan da jetzt gerade versucht, einen islamischen Staat draus zu machen. Und 8% finde ich schon sehr erschreckend.
Ja.
Und wir können davon ausgehen, dass es noch wesentlich mehr Muslime gibt, auch in der Türkei, die viele Positionen des islamischen Staats, wie zum Beispiel Homophobie, Misogynie und alles Mögliche halt teilt, ohne den islamischen Staat sozusagen direkt als Kalifat anzuerkennen. Das ist ja, also ich meine, die Al-Qaida zum Beispiel, die ist auch gegen den islamischen Staat, weil die nicht der Meinung sind, dass man das Kalifat so errichten sollte. Dafür ist die Zeit halt noch nicht reif. Ja, Pakistan zum Beispiel ist eine sehr seltsame Sache. 28% unfavorable, 9% favorable, aber 62% don't know. Ich weiß nicht, ob die sich da alle nicht getraut haben. Also, ich meine, ich halte den islamischen Staat für eine sehr viel größere Gefahr als jetzt, sagen wir mal, die NPD oder so. Also ich wüsste jetzt nicht irgendwo, dass es einen Bürgerkrieg gibt, wo Neonazis auch von der NPD irgendwie da versuchen, einen faschistischen Staat zu etablieren. Und da sind so Werte um 8% oder um 10% oder so, finde ich schon sehr erschreckend. Ja. Und tut mir leid, das sind schon, also in Pakistan zum Beispiel meine ich mich zu erinnern, dass da irgendwie 98% oder 99% Muslime sind.
In Bangladesch haben die eine Razzia gemacht und haben 3000 Leute verhaftet, um endlich dieses Zerhacken von atheistischen Bloggern und Humanisten. Ich meine, es gibt da keine atheistischen Blogger mehr in Bangladesch, die man zerhacken kann. Also fangen sie an mit Humanisten und Menschenrechtsbefürwortern und
auch Hindu-Priester und Sikh-Priester und so, ne? Also das ist nicht nur Atheisten.
Und das ist da sehr weit verbreitet. Jetzt, wie das jetzt mit Nicht-Extremismus ist und dass das ein Franchise sein soll, das ist einfach nur ein weiteres Indiz, dass wenn Wir differenzieren ja Religiosität sehr genau. Und wir wissen genau, was ein Wischiwaschi-Muslim ist. Und wir wissen, was ein radikaler Einzeltäter ist, der sich mit einer Bombe in die Luft jagen möchte. Das ist quasi in der Admiralitätsskala sind die 5 Stufen auseinander. Aber, oder mehr Stufen sogar, 6 Stufen. Diese anderen dann immer zu sagen, ja, die letztendlich sind es die Wischiwaschi-Leute, die sich da nicht ganz so klar ausdrücken. Und was mich ärgert, ist der Dr. Ziewitz. Der sollte das alles besser wissen, ja? Mhm. Der beschäftigt sich beruflich damit, der forscht darauf und das ist eigentlich sein tägliches Brot. Und vielleicht haben wir ihn ja falsch wiedergegeben oder vielleicht hat der Journalist was falsch aufgeschrieben, was er da geschrieben hat. Aber es ist sehr, sehr ärgerlich, dass jemand, der es besser wissen müsste, was sagt. Von einem Mann aus der Straße kann man nicht sowas, erwarte ich nichts anderes, erwarte ich auch nicht mehr, weil er das auch nur wiedergibt, was er gehört hat und nicht richtig drüber nachgedacht hat. Dass der Dr. Ziewitz das sagt, jemand, der morgens um 9 Uhr in sein Büro kommt und dann den ganzen Tag darüber forscht und dann Publikationen schreibt und es veröffentlicht und dann abends dann nach Hause geht und dann wirklich seine Arbeitszeit damit verbringt und dass er somit an die Öffentlichkeit tritt, das ist wirklich schlimm und das ärgert mich sehr, denn er sollte es eigentlich besser wissen.
Das ist ein Apologet. Der hat eine Agenda. Ach so, das wollte ich noch kurz sagen. Ich weiß nicht, ob ich das so ausgeführt habe. In den typischen islamischen Ländern hat ISIS mehr Unterstützung, als die typischerweise Atheisten haben. Also schon rechnerisch kann das nicht sein, dass das alles Atheisten sind. Die nennen sich selbst Muslime und, habe ich schon gesagt, das ist unfalsifizierbar. Und ich habe auch noch den Eindruck, dass das was damit zu tun hat, dass in vielen geisteswissenschaftlichen Disziplinen, dass da wirklich die Kirche auch einen starken Einfluss hat. Über die Politik, dadurch, dass die Konkordatslehrstühle kontrollieren. Mir ist aufgefallen, dass da auch oft Leute sind, die vorher Theologie studiert haben. Das klingt jetzt ein bisschen wie eine Verschwörungstheorie, aber naja gut, das ist in anderen Ländern halt auch so. In den USA ist das ja auch so, dass ich glaube, Leute, die selber auch ein bisschen religiös sind, die haben Schwierigkeiten, so etwas zu erkennen und sind auf der anderen Seite sehr gewohnt, Dinge zu verklären.
Weil es nicht sein kann, was nicht sein ist. Das ist halt.
Darf.
Ja, ja.
Und damit sind wir ja auch fast schon beim nächsten Thema. Es sei denn, hat noch jemand irgendwas?
Ich bin, glaube ich, mit allem durch.
Wir sind völlig durch hier. Ja, dann leite ich mal über wir müssen über den neuen Podcast reden. Und zwar, man glaubt es nicht, ist ein neuer Stern am Podcast-Himmel mit mittlerweile 2 Folgen. Das heißt, hier in unserer Sendepause haben die mal eben 2 Folgen gemacht. Das heißt, die werden in 50 Folgen, werden sie uns mit uns gleichziehen. Dann werden sie auch 100 haben. Genauso wie wir dann. Ja, wir sind jetzt natürlich, der Podcast-Krieg ist eröffnet zwischen man glaubt es nicht, .wordpress.com und dem Ketzer-Podcast. Wir sehen uns eher als die, die Volksfront von Judäa und nicht als die Spalter, die jüdische Volksfront. Ja, die meint dann hier uns die Zuhörer abziehen zu können. Andererseits, wenn man das zusammenzählt, die Stunden oder besser gesagt die Minuten, die das Man glaubt das nicht füllt und unserer, da bleibt noch etwas vom Tag übrig. Das ist noch nicht so, dass wir wirklich um die Hörzeit da kämpfen müssen. Ein Zuhörer kann beides hören. Gut, wir in Wirklichkeit sind uns natürlich sehr freundlich gesonnen und man glaubt es nicht, war ja auch sehr aktiv im Atheist Media Blog. Sicherlich einige Sachen, also ich meine, gut, bei uns ruft jemand an morgens, ne? Man ruft da klingelt es an der Tür. Bestimmte andere Zitate erscheinen mir doch sehr affin, aber wie ich sehe das mal so, also sehr ähnlich wie das, was ich hier schon gehört habe. Aber ich denke mal, das größte Lob, das jemand kriegen kann für einen Podcast, ist, dass jemand versucht, sozusagen Elemente aufgreift und auch wiedergibt. Das heißt, wir machen vielleicht etwas richtig, wenn es in einem anderen Podcast eben in ähnlicher Weise durchgeführt wird. Weiß ich, habt ihr das gehört?
Ja.
Den neuen Podcast?
Noch nicht.
Ja, das ist richtig so. Das würde ich jetzt gar nicht reinhören. Also nur mit einem älteren Bruder vielleicht dann, weil du bei Zeugen Jehovas haben wir das so gehabt, dass man, wenn man irgendwas im Internet findet, was einem nicht gefällt, dass man vielleicht einen älteren Bruder dann fragt und ob das dann auch richtig ist. In dem Zusammenhang, bei unserem alten Podcast gab es noch einige Interaktionen auf YouTube mit Zeugen Jehovas, die sicher richtig stellen wollten, was wir so alles gemacht haben. Und das kann jeder für sich selber mitlesen. Dann kamen dann auch Kritiker von Zeugen Jehovas und dann ging es richtig rundher in den Kommentaren. Kann ich nur empfehlen, das auch mal zu lesen. Das gibt ein anderes Bild auf diese Zeugen Jehovas, die man normalerweise immer nur als die netten Heftchen-Verschenker, für die man dann eine Spende haben will, also Verkäufer eigentlich, an der Tür kennt. Da zeigen sie, im Internet sind die doch ein bisschen radikaler, also ein bisschen, wie soll man sagen, ungeduldiger. Also irgendwie radikalisieren sie sich im Internet, die Zeugen Jehovas, weil an der Tür waren die immer ganz nett.
Nur ganz kurz, aber mir scheint, die sich immer mehr an sich verstecken. Also bei uns in Dresden sehe ich sehr häufig Zeugen Jehovas, aber die verstecken sich halt jetzt immer hinter dieser Abkürzung jw.org.
Aha.
Weil ich nehme an, denen wird so häufig die Tür vor der Nase zugeschlagen, dass sie sich jetzt nur noch die englische Abkürzung benutzen. Und ich hatte von denen auch nochmal so einen Flyer bekommen. Da stand wirklich dann nur an einer einzigen Stelle jw.org. Dass man auch gar nicht die mit den Zeugen Jehovas überhaupt in Verbindung bringt.
Das ist ja auch eine amerikanische Sekte, ne, die nach Deutschland zurückgekommen ist. Also
ja,
das ist.
Ich meine, den Namen gibt's ja schon hier, aber
ja,
kommt offensichtlich nie besonders gut an, wenn man sagt, man ist Zeuge Jehovas.
Ich würde sagen, es ist so ein Franchise. Und vielleicht sind das gar nicht. Wir sind das nicht religiöse, die sich dahin gefühlt zugefühlt.
Hat nichts mit Christentum zu tun.
Nein, überhaupt nichts. Also gar nichts mit Christentum. Und die meisten Christen stehen auch eher ablehnend. Kann nicht sagen, dass sie, um die Ehre hochzuhalten. Also viele Zeugen Jehovas wurden wegen ihrem Pazifismus eben halt auch im Zweiten Weltkrieg verfolgt. Wobei ich auch gelernt habe, dass einige auch fröhlich mitgekämpft haben. Also nicht fröhlich, aber mitgekämpft haben im Zweiten Weltkrieg. Das fand ich immer schwarz und weiß. Es ist wie immer grau, das Leben. Kommentatoren sind immer noch bei der Islamkritik. Wir gehen weiter, würde ich sagen, und reden über Harald Lesch.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.